Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen.
Я Гамлет, тому що я контужений.
Я Гамлет, тому що я боюсь.
Я Гамлет, тому що я досі живий.
Ночі обстріли.
Warum Shakespeares Hamlet sich besonders gut eignet, um das Befinden einer jungen ukrainischen Generation zu ergründen. Darum unter anderem geht es hier in Vollbild. Wir schauen auch, ob sich die Golden Globes tatsächlich genug reformiert haben. Und wir kümmern uns um Sex, Drugs und Hollywood-Geschichte. Denn der neue Film von La La Land-Regisseur Damien Chazelle kommt in die Kinos. Babylon, Rausch der Ekstase. Bald ist es ein Jahr her, seit Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat. Als die beiden in Deutschland lebenden polnischen Filmschaffenden Elvira Niewiera und Piotr Rosowski in die Ukraine gingen und ein Theaterprojekt und ein dazugehöriges Filmprojekt ins Leben riefen, da wussten sie noch nichts vom nahenden Krieg. Sie wollten den Krieg, der schon seit 2014 im Donbass tobte, ins westliche Gedächtnis rufen und der jungen Generation eine Stimme geben. Also jenen, die schon 2013 auf dem Maidan demonstriert hatten und die dann auch in den Krieg gezogen sind. Sie fanden 5 junge ukrainische Frauen und Männer und die Theaterregisseurin Rosa Sarkisian und entwickelten eine Hamlet-Adaption, in der sie Gewalterfahrung in Verbindung zu Shakespeares Hamlet setzten.
Strilai, suka! Strilai!
А ти вбивала? А ти стріляла? А що ти відчувала, коли ти стріляла?
Der Film begleitet den Entstehungsprozess des Stückes, verfolgt den Clash unterschiedlicher Biografien und politischer Haltungen. Das Hamlet-Syndrom heißt der Film und er kommt jetzt ins Kino. Und als ich mich mit Elvira Niewiera und Piotr Rosowski unterhalten habe, haben sie mir zunächst erzählt, warum sie gerade Hamlet für so gut geeignet für das Projekt hielten.
Ja, also es gibt zwei Gründe dafür. Also einer ist, dass einerseits, also wir schon wussten das, wir möchten eine Theaterinszenierung initiieren, um über diese Ereignisse aus 2014, 15 wieder lebendig zu machen. Und wir dachten, dass das Hamlet-Figur, das ist wirklich sein Muster für diese junge Generation. Also diese jungen Leute, die durch Maidan, die haben zum allerersten Mal diese politische Erwachung erlebt und die haben auch gesehen, dass alles in dem Land, das bis jetzt alles auf Lüge basiert. Also das ist wirklich so eine ganz klare Parallel zu Shakespeare. Aber noch ein Grund, der auch so wichtig war, wir haben auch gesucht nach einem Schlüssel, um den Film auch so universell und auch verständlich für das Publikum, das sich nicht wirklich mit dem Thema Ukraine beschäftigt machen. Also durch diese archetypische Figur kann man sich viel leichter mit diesem jungen Menschen, mit unseren Protagonisten identifizieren.
Wir haben eine Art Theaterprozess initiiert, weil wir wussten, dass unsere Protagonisten, also dass die Ereignisse, die uns interessieren, schon weit in der Vergangenheit liegen. Ja? Und es ist die Frage, wie bekommt man einen emotionalen Zugang dazu? Wie öffnet man die? Und die Bühne schien uns so ein sicherer Rahmen zu sein, um mit ihnen in so einen Prozess einzusteigen. Und wir dachten über den Film auch immer als ein Porträt der Generation. Das heißt, es war auch hier interessant, dass wir mit mehreren Leuten gemeinsam in einen Prozess, wo sie sich auch gegenseitig auseinandersetzen können, einsteigen. Und Hamlet als junger Mensch, als er zurück in seine Heimat kehrte, wurde auch mit dem Kampf um politische Macht konfrontiert. Und selbst stieg er in diesen Kampf und wurde Teil dessen. Und das war was, wo wir die Parallelen gesehen haben. Aber wir haben uns im Grunde genommen gar nicht auf Shakespeare, Hamlet so sehr konzentriert, sondern nur auf bestimmte Motive, auf bestimmte Entscheidungen oder die Schwierigkeiten, eine existenzielle Entscheidung zu treffen. Wie in unserem Film es lautet, Leben oder Sterben zum Beispiel.
Genau, die SchauspielerInnen stehen am Anfang auf der Bühne und beantworten die Frage, was war für euch eine existenzielle Entscheidung im Leben? Und dann fangen sie an zu reden. Man muss auch sagen, 3 der 5 waren wirklich an vorderster Front im Krieg dabei. Ein weiterer, Rodion, kommt aus Donetsk und ist nach Kiew geflohen. Er gehört zur LGBTQ-Community und erzählt im Film viel von Demütigungen und Gewalterfahrungen vor der Flucht. Also es kommen sehr traumatische Erfahrungen hoch. Wie war der Prozess, eine Balance zu finden zwischen diesen traumatischen Erfahrungen und Erzählungen und dem Willen, daraus Kunst zu machen?
Wir haben von Anfang an ganz klar die Entscheidung getroffen, weil es sind nicht alle Schauspieler, dass alle von uns ausgewählten Protagonisten eine Therapie durchgemacht haben mussten. Und wir haben über diesen Prozess immer als einen künstlerischen Prozess gesprochen und gesehen, sowohl wir als auch die Theaterregisseurin. Und natürlich am Ende hatte es therapeutischen Einfluss auf einige von ihnen. Zwavik zum Beispiel, der in der Gefangenschaft war und später sehr lange mit bestimmten Erlebnissen nicht fertig werden konnte, hat tatsächlich nach dem Prozess der Theaterarbeit sein Studium abgeschlossen, hat sehr viel aufgeräumt in seinem Leben. Und er sagt, dass es ihm tatsächlich geholfen hat, indem er sich vorgenommen hat, er wird kommen und er wird diese kleinen Gruppe von Menschen auf der Bühne so lange seine Erlebnisse mitteilen, bis er das Gefühl hat, das sind nicht seine eigenen mehr. Dass es irgendein Schauspieler ist, der das erzählt. Und er war der Einzige, der es auf diese Art und Weise schaffte, ja, weil jeder war ganz individuell und ganz auf einem anderen Stand der Dinge auch. Aber so ein Beispiel.
Wir haben eigentlich das Projekt initiiert, aber nur sozusagen diesen Rahmen gestiftet. Und dann, was auf der Bühne passierte, keiner wusste, wohin das alles führt und wie wird diese Dynamik in der Gruppe sein. Das war, und Rosa Sarkisian, die das Regie von dem Theaterstück machte, sie konnte auch absolut freilich arbeiten. Also wir mit der Kamera, wir wollten einfach quasi unsichtbar sein, um diesen Prozess, was wir initiiert haben, zu beobachten.
Sie sagten schon, Sie wussten nicht, welche Dynamik sich da entwickelt. Genau diese Dynamik filmen Sie und Sie zeigen im Film, es gibt auch innerhalb der Gruppe immer wieder Konflikte, unter anderem zwischen Katja, die als Soldatin an der Front war, und Oksana, die nicht an der Front war und, wie Sie sagten, nichts mit nationalen Werten anfangen kann. Inwiefern waren diese Konflikte für Sie auch ein Spiegel der ukrainischen Gesellschaft?
Also das war auch unser Ziel, um die Leute so zu casten, also so zu finden, dass die sollten auch die gesamte ukrainische junge Gesellschaft repräsentieren. Also deshalb, wir haben Roman und Slavik aus dem Westen, wir haben Rodion aus Donetsk, Katja und Oksana sind aus Kharkiv, aber auch die repräsentieren total unterschiedliche Meinungen. Also das war unser Ziel, um diese Gruppe so divers zu haben und auch zu schauen, was am Ende kommt. Und ganz oft in dem Film Rosa sagte, dass wir sind alle Ukrainer, wir haben alle gleiche Pässe, aber wir sind so unterschiedlich auch, ja.
Es ist ein Beispiel von Oksana zu sehen, dass es bequem ist, ein kritisches Theater zu machen, wenn du die Menschen, die du kritisierst, nicht direkt vor dir auf der Bühne hast. Und auf einmal haben wir so eine Situation geschaffen, wo sie sich direkt auseinandersetzen mussten. Und das war auch eine Art Heilungsprozess, ja, weil sie auf einmal tatsächlich daran interessiert waren, einen gemeinsamen Nenner zu finden und irgendwann entschieden haben, diese Bühne, wenn wir nicht im Leben mit diesen Fragen fertig werden, ist die Bühne dafür da, dass wir es hier ausprobieren. Und das war im Grunde genommen eine Einigkeit ab einem bestimmten Moment, dass wir hier den Raum haben, um es uns zu erlauben auch, ja.
Sie sind dann auch mit den einzelnen ProtagonistInnen zu den Eltern gereist oder zu dem Partner und haben die zusammen gefilmt. Warum diese Entscheidung?
Also wir wussten von Anfang an, dass wir nicht nur im Theater bleiben möchten. Und ab einem bestimmten Moment haben wir durch private Treffen mit den Familien gemerkt, dass die Protagonisten kaum mit ihnen über diese Erfahrung gesprochen haben. Und uns war es wichtig, dass wir mit jedem von der Bühne ins reale Leben gehen, auf unterschiedliche Art und Weise. Mit Roman gehen wir zu seiner Therapeutin, mit Suavik zu seinem Vater. den Slavik so gerne um Verzeihung bitten wollte. Und das war sozusagen eine Fortsetzung im Grunde genommen dessen, was sie schon auf der Bühne, auf der emotionalen Ebene aufräumen wollten oder aufgeräumt haben.
Und wenn wir zurück zu Hamlet von Shakespeare kurz einen Augenblick werfen, dann sieht man das auch, dass in der Familie diese Konflikte spitzen sich maximal zu. Und wir wollten auch keine, zum Beispiel im Falle von Katja oder von Slavik, so eine Szene drehen, wo die alten Veteranen sich treffen und reden über die heldenhaften Taten, sondern wir wollten wirklich tief rein, um diesen auch Konflikt einfach besser zu zeigen und dass die Familienmitglieder, obwohl die nicht direkt, wie man das sagt, so an der Frontlinie waren, aber die waren auch involviert und emotionell dabei. Und diese Themen, obwohl schon so viele Jahre vergangen sind, die waren immer irgendwie emotionell und beladen und frisch. Das fanden wir beiden so spannend. Ja.
Es fallen ja im Laufe des Films auch immer wieder Ortsnamen, Kharkiv, Lviv. Und wenn man den Film in der jetzigen Zeit des Krieges sieht, dann denkt man natürlich unweigerlich an die Zerstörungen, die es seit Februar gab. Und man fragt sich eigentlich, wie geht es den Protagonisten?
Also diese dreien sind vom ersten Kriegstag in der Armee und wurden leider an die Front geschickt. Wir sind sehr eng mit denen in Kontakt. Ich war noch nie so nah an einem Krieg. Durch den Kontakt erleben wir aus der ersten Hand über Massenmorde. Also ich habe vor ein paar Tagen aus der Nähe von Bachmut ein Video von einem neuen Massengrab, was im Grunde genommen noch nicht veröffentlicht wurde, bekommen. Und das ist schwer. Und es ist schwer zu begreifen und sich vorzustellen, dass gerade die, die ja schon so belastet waren, jetzt wieder an diese schlimmen Orte geschickt wurden. Ganz besonders schwer war es für den Sanitäter Roman aus unserem Film. Er war derjenige, der bis zum Schluss es nicht verarbeiten konnte. Er als Sanitäter wurde damals tagtäglich mit dem Tod von Menschen konfrontiert und hatte immer diese Schuld sich gegeben, dass er nicht genug getan hat, um die zu retten. Und als er jetzt an die Front ging, haben wir ihn so gut ausgestattet, weil das war das Einzige, wo wir ihn stärken konnten. Wir haben ihn ausgestattet mit Rucksäcken, wo er sogar eine kleine OP auf dem Schlachtfeld machen konnte. Wir haben ihm neulich einen Quad geschickt mit einem Anhänger, damit er schneller die Verletzten zum Feldkrankenhaus bringen könnte. Aber die Bedingungen sind schrecklich. Also er ist in der Nähe von Bachmut, 150 Soldaten in seinem Bataillon und Mitte Dezember wurden die zurückgezogen, weil nur 37 am Leben geblieben sind. Und wir sehen hier an dem Beispiel, dass das ganz schlimm und schrecklich ist.
Elvira Nieviera und Piotr Rosowowski über die Situation in der Ukraine und ihr dokumentarisches Filmprojekt Das Hamlet-Syndrom ab kommender Woche im Kino. Die Golden Globes zählten zu den glanzvollsten Events in Hollywood, bis sie massiv in die Kritik gerieten und im letzten Jahr schließlich boykottiert wurden und nicht im Fernsehen zu sehen waren. Der Verband der Auslandspresse in Hollywood, der die Globes verleiht, schien am Ende. Aber es gab Reformen und jetzt fanden die Golden Globes wieder öffentlich und mit Fernsehübertragung statt. Und trotzdem bleibt fraglich, ob die umstrittene Veranstaltung überleben wird. Christian Berndt über die Reaktionen und die Zukunft der Golden Globes.
I am your host, Gerard Carmichael, and I'll tell you why I'm here. I'm here because I'm black.
Zur Eröffnung der 80. Verleihung der Golden Globe Awards am 10. Januar 2023 erklärt der Moderator, er sei nur aus einem einzigen Grund hier, weil er schwarz ist. Damit liegt der Comedian Gerard Carmichael richtig, denn dass der Auslandspresseverband in Hollywood HFPA erstmals in der Geschichte der Golden Globe seinen Afroamerikaner als Moderator engagierte, schien dieses Jahr mehr als geboten.
the Hollywood Foreign Press Association, which I won't say they were a racist organization.
Carmichael ergänzte, er wolle die HFPA nicht als rassistisch bezeichnen, aber sie habe bis letztes Jahr kein einziges schwarzes Mitglied gehabt.
So do with that information what you will.
Machen Sie mit dieser Information, was Sie wollen, fügte er hinzu, das saß. Die HFPA vergibt seit 1943 die Golden Globes. Die Preisverleihung zählte über Jahrzehnte zu den schillerndsten Höhepunkten der Saison in Hollywood. Doch 2021 kam der Absturz. Die Los Angeles Times enthüllte, dass unter den aus aller Welt stammenden 87 Mitgliedern der HFPA kein einziger Schwarzer ist und der Frauenanteil bei unter 10% liegt. Außerdem wurde Verbandsmitgliedern Bestechlichkeit vorgeworfen. Als Resultat boykottierten Stars und Studios letztes Jahr die Golden Globes, die Preisverleihung fand nur im Verbandsrahmen statt und NBC sagte die Fernsehübertragung ab.
NBC, also der TV-Sender, hat ja einen Deal mit der HFPA und die haben ihnen vergangen Jahr gesagt, wir strahlen euch nicht aus, wir fordern, dass ihr euch ändert und ihr müsst uns eben nachweisen, dass ihr Reformen durchgeführt habt und dafür geben wir euch ein Jahr Zeit. Das war der Deal.
So die ARD-Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm. Die seit 2021 amtierende Chefin der HFPA, Helene Höhne, gelobte Besserungen und erklärte dem Fernsehsender CNN,
ethical changes such as implementing a new code of conduct.
Es gelten nun, sagte Höhne, neue ethische Standards bei der HFPA. Geschenke für Mitglieder würden verboten und das Thema Diversität ins Zentrum gerückt. Es gibt jetzt schwarze Mitglieder und das Wahlgremium wurde fast verdoppelt. Dort sei die Mehrheit nun weiblich und ethnisch divers. Aber ob das den massiven Imageverlust der Golden Globes wettmachen kann, ist fraglich. Denn nun geriet auch die Mitgliederstruktur des Auslandspresseverbandes in die Kritik.
Da war das Problem, dass dieser Prozess nicht transparent war. Wen lassen die eigentlich rein in die Organisation? Und der größte Vorwurf ist sozusagen, das sind halt alles Journalisten, die halt für irgendwelche Mini-Blätter arbeiten.
Trotzdem galten die Golden Globes lange als zweitwichtigster Filmpreis und ihre Verleihung als coolste und selbst ironischste Award-Zeremonie Hollywoods. Trotzdem ist erstaunlich, dass zur Preisverleihung dieses Jahr wieder ein enormes Star-Aufgebot erschienen ist. An dem Abend wurde mit den Vorwürfen des Rassismus offen und ironisch umgegangen und gleich die ersten drei Auszeichnungen gingen an nicht-weiße Künstlerinnen. Aber ob bei den Golden Globes wirklich ein Bewusstseinswandel eingesetzt hat, bezweifeln viele aus der Branche. Der Filmkritiker Eric Daggins kritisierte im amerikanischen Radiosender NPR, die Golden Globes hätten eine Reihe wichtiger Filme von People of Color ausgelassen, wie Nope von Jordan Peele und Serien wie Reservation Dogs. Das gelte, meint die US-Regisseurin Sarah Polley in CNN, auch für Filme von Regisseurinnen.
In terms of recognition, this was an incredible year for female filmmakers.
2022 war ein außerordentliches Jahr für weibliche Regisseure, meint Polly, aber bei den Golden Globes wurde keine einzige Filmemacherin nominiert. Der Weg zur Erneuerung scheint weit, aber die Umstellung auf Diversität, meint Katharina Wilhelm, dauert bei großen Wahlgremien.
Man muss natürlich fairerweise auch sagen, auch die Oscar Academy musste ganz schön viel Kritik einstecken, dass die zu weiß, zu männlich und zu alt ist und dass eben deswegen nur bestimmte Filme oder Schauspieler oder Regisseure nominiert wurden. Also auch die Oscar Academy steckt genauso in der Kritik.
Die Reaktionen auf die diesjährige Golden Globe-Verleihung sind gemischt. Ob NBC die Veranstaltung weiter übertragen wird, ist unklar. Die Einschaltquoten waren schlecht dieses Jahr. Und auch, dass die Globes seit dem letztjährigen Verkauf an den Unternehmer Todd Boehly nicht mehr gemeinnützig sind, wird kontrovers debattiert. Einerseits bekommen die Mitglieder nun Gehälter, was Korruption vorbeugen soll. Andererseits befürchtet man Interessenkonflikte, weil Boehly Anteile an Filmproduktionen besitzt. Jedenfalls sind die Golden Globes auf Bewährung, aber die diesjährige Starpräsenz zeigte, dass die Verleihung trotz allem als glanzvolle PR für die Oscarverleihung immer noch wichtig ist. Und das ist für Hollywood entscheidender als alles andere. Das lässt die Überlebenschancen der Golden Globes, die in 80 Jahren jede Menge Skandale überlebt haben, ganz gut aussehen.
Christian Berndt über die Frage, ob die Golden Globes sich genug reformiert haben und in der Zukunft wieder eine feste Größe in Hollywood werden. Wir kommen zu einem Filmemacher, der für seinen Film La La Land über 200 Filmpreise gewonnen hat, Damien Chazelle. Ich muss zugeben, wenn mir ein bisschen nach Sonnenschein zumute ist, dann gucke ich manchmal die Eröffnungsszene von La La Land. Diese 4,5-minütige Tanzchoreografie auf und um Autos herum im Stau von Los Angeles. Sie ist bekannt und in gewisser Weise steht sie auch stellvertretend für das Werk von Oscar-Gewinner Damien Chazelle. Seine Werke sind immer opulent, expressiv, seine Bilder häufig flirrend und innovativ, egal ob er vom Jazz in Whiplash erzählt oder von der Mondlandung in First Man. Auch in seinem neuen Film geht er wieder aufs Ganze. Babylon im Rausch der Ekstase heißt der Film. Er kommt am Donnerstag in die deutschen Kinos und klingt so.
Was ist mit dir?
Bitte?
Wenn du überall hingehen könntest, wo immer du willst, wohin wäre das?
Ich wollte immer Teil von etwas Größerem sein.
Ich liebe diese Antwort.
Etwas Bedeutsamem, etwas, das bleibt. Etwas, das wichtiger ist als das Leben selbst.
Ja, es steht in den Sternen geschrieben. Ich bin ein Star. Wenn ich reich wäre, würde ich mein Geld nur für Dinge ausgeben, die Spaß machen. Nicht für sowas Langweiliges wie Steuern. Ich will, dass das Leben eine ewige Party ist für alle.
Babylon ist eine Reise ins Hollywood der 1920er Jahre. Er erzählt von der Filmindustrie im Umbruch und von Schauspielern am Abgrund. Alles vor dem Hintergrund des aufkommenden Tonfilms. Viel Stoff, den Chazelle in 3 Stunden vor uns ausweitet. An den US-Kinokassen ist der Film gefloppt, trotz der Starbesetzung mit Margot Robbie und Brad Pitt. Über den Film spreche ich jetzt mit meinem Vollbild-Kollegen Patrick Wilinski. Patrick, die Bilder, der Soundtrack, der Schnitt geben alles. Hat dich Babylon in Rausch und Ekstase versetzt?
Naja, teils würde ich sagen. Ja, es beginnt wirklich rauschhaft mit so einer Party Ende der 1920er Jahre irgendwo in den Hollywood Hills auf einem Schloss, wie in Babylon Berlin übrigens, wo sich die ganze Hollywood-Elite trifft, eine hedonistische, ekstatische Party feiern. Es gibt Sex, Drogen, Gewalt und so einen Elefanten, der da durch den Tanzsaal geführt wird. Und auf dieser Party wird durch einen kuriosen Zufall die Möchtegern-Schauspielerin Nellie LeRoy endlich engagiert ans Set und auch der Stummfilmstar Jack Conrad ist da. Er probiert alle davon zu überzeugen, dass Film große Kunst werden muss. Er versucht das auch mit seinen Kostümfilmen irgendwie durchzusetzen. Und Chazelle nimmt uns dann mit ans Set von Hollywood in dieser Zeit. Das ist eine wirklich sehr tolle anarchische Sequenz, wo quasi Rücken an Rücken so 30 Filme im Kokainrausch in vollem Chaos produziert würden. Es wird geschrien, es wird geflucht, es wird geweint, es wird gelacht. Und dieser Film, der eher dann so aus diesen Anekdoten über diese beiden Schauspieler besteht, führt uns bis zum Jahr 1929, wo der Tonfilm in Hollywood alles verändern wird. Und plötzlich stehen auch die Karrieren unserer beiden Hauptfiguren auf dem Spiel. Alles ändert sich. Das ist ja eine Geschichte, die dann später Gene Kelly in Singing in the Rain auch erzählt hat. Damals als triumphale Geschichte, als Komödie, dass Hollywood auch diese Revolution gemeistert hat. Und Chazelles Film ist so etwas wie eine Antithese zu Singing in the Rain, im Sinne von, schaut doch mal auf die ganzen Biografien, die diese Revolution nicht geschafft haben, die ihr zum Opfer gefallen sind. Und das eben inszeniert sehr exzesshaft, sehr rauschhaft. Aber jeder Exzess braucht ja irgendwie Subtext und Substanz. Und ich glaube, wenn sich dieses Bilderbombardement irgendwann gesetzt hat, fragt man sich wirklich, ob das nicht dann eher ein ambivalentes Bild ist, das dieser Film von sich zeichnet.
Eine Party, die dann irgendwie so ein bisschen im Kater endet. Interessant ist ja, dass Chazelle zwar, wie du schon gesagt hast, von diesen Schauspielern und ihrem abnehmenden Ruhm erzählt, aber man muss ja auch sagen, die eigentliche Hauptfigur ist ein mexikanischer Diener, gespielt von einem Newcomer, Diego Calva.
Ja, dieser Manuel Torres, das ist ja eine interessante Figur, also so ein Diener. Er verliebt sich in diese Nelly, er schleucht sie auf diese wilde Party am Anfang des Films ein und später bekommt er die Chance, Produzent zu werden und ist total begeistert vom Tonfilm und er will Nelly und Jack, seinen Freund, in diese neue Zeit bringen. Er liest selber aber auch die Zeichen der Zeit nicht richtig. Er kennt auch nicht wirklich, was da passiert. Er nennt sich übrigens auch nicht mehr Manuel, sondern Manny, also dieses Verdrängen der Identität als Mexikaner, um Karriere zu machen, wird da auch noch miterzählt. Und mit ihm noch so andere Biografien. Ja? Es gibt ja noch einen schwarzen Jazz-Trompeter, der mit dem Tonfilm auch Karriere macht. Es gibt eine sicherlich an Anna May Wong angelehnte asiatische lesbische Künstlerin, die nach Europa gehen wird. Und diese Figuren, die sind am Anfang des Films alle Außenseiter und für sie öffnet sich auch für eine Sekunde mit dem Tonfilm ein Tor zu einer Karriere, doch dieses Tor schließt sich dann wieder. Ich finde das interessant, ich finde aber, dass Chazelle so durch diese Biografien durchpeitscht, dass er keine Zeit sich nimmt, um diese ja Außenseiter auch nochmal irgendwie zu erzählen. Da fand ich schon, dass ein Quentin Tarantino in Once Upon a Time in Hollywood das wesentlich eleganter gemacht hat. Und so waren diese Figuren auch nur solche, ja, Abziehbildchen letztendlich. Schade, weil diese diversere Besetzung und vielfältigere Besetzung dieser Zeit auch Potenzial hatte.
Was er auch macht, ist ja auf jeden Fall genau diesen Übergang von der Stumm- zur Tonfilmzeit zu porträtieren oder zu skizzieren. Also es geht darum, dass beim Stummfilm die Regisseure oder Regisseurinnen schreien, dass da viel Gesichtsausdruck ist, dass es beim Tonfilm ganz anders ist. Nelly LeRoy steht plötzlich auf dieser Bühne ganz eingeschüchtert, darf sich nicht bewegen, weil das Mikro über ihr ist und sonst der Ton nicht stimmt. Alle anderen müssen total ruhig sein. Also das beschreibt er. Und tatsächlich in Hollywood haben ja viele SchauspielerInnen diesen Übergang nie geschafft vom Tonfilm zum Stummfilm. Denken wir an Karrieren von Astra Nielsen oder Pola Negri. Wie präzise ist denn Chazelle in der Darstellung dieser 20er Jahre in Hollywood?
Ja, Geschichtsschreibung und Chazelle, das schließt sich manchmal aus. Also wenn man sich an diesen Mondlandefilm First Man erinnert, dann haben wir schon gemerkt, er interessiert sich nicht so für Fakten. Er will eher Mythen schaffen und manchmal gerät diese Beschwörung dann zur Verschwörung. Und du hast es eigentlich ganz gut gezeichnet, weil die zwei Hauptfiguren, die wir haben, die sind ja wirklich recht gut recherchiert, weil diese Nelly LeRoy, die basiert auf der Stummfilm-Diva Lina Lamont und die hat es auch nicht geschafft. Das war ja eine stimmbehinderte Frau und Margot Robbie näselt auch so ein bisschen, sie versucht das ja auch so mitzuspielen. Und das Gleiche gilt für die Brad Pitt-Figur, die angelehnt ist an John Gilbert, auch eine Legende der Stummfilmzeit. Er hat zwar den Sprung in den Tonfilm geschafft, wollte aber immer, dass der Film Kunst ist. Er sagt auch einmal im Film, Film muss so sein wie Zwölftonmusik oder das Bauhaus. Und dadurch ist John Gilbert bei MGM auch gescheitert. Aber darüber hinaus muss ich sagen, dass dieser Film sich nicht dafür interessiert, wie Hollywood Ende der 20er Jahre war. Also dieses Jahr 1929, womit Al Johnstons The Jazz Singer, der Tonfilm quasi ein Erfolg feiern wird. Dieses Jahr kommt und geht ohne die Weltwirtschaftskrise, die einen riesigen Einfluss auf Hollywood hatte, ohne das Aufkommen des Hays Codes, also der Zensur, ohne Strafverfolgung. Man sieht auch wenig von Hollywood als Management, als Organisation, was ja so zentral war. Das alles passt irgendwie nicht in dieses Rauschhafte, in dieses Dekorative des Films. Ich hatte das Gefühl, es stört Chazelle so ein bisschen. Und wer sich mal einen Eindruck von dieser Zeit verschaffen möchte, dem würde ich zum Beispiel eher Mank empfehlen, von David Fincher oder Hail Caesar von den Coen-Brüdern, die genau die gleiche Geschichte eigentlich erzählen, aber irgendwie in 90 Minuten kompakter und auch etwas lustiger, wie ich finde.
Du hast ja gerade schon so ein paar Filme erwähnt. Babylon gehört ja zu einer ganzen Reihe von Filmen, die derzeit ein Lob liebt auf Hollywood singen oder die Kraft des Kinos beschwören. Spielbergs Fablemans oder Sam Mendes mit Empire of the Light. Hat Hollywood es gerade besonders nötig, die gute alte Kinozeit zu beschwören?
Ja, viele Filmemacher in Hollywood haben es, glaube ich, ja, nötig. Die Krise ist ja da. Krise von Inhalten, Publikumsschwund, Relevanzminderung, Streaming-Konkurrenz. Ist das jetzt so ein Moment wie damals Stummfilm zu Tonfilm? Das weiß ich nicht. Aber ich finde schon, dass diese Filme, die du gerade erwähnt hast, auch von der Liebe und Leidenschaft der Filmemacher zu ihrer Kunst und ihrem Medium erzählen. Sie dienen auch der Selbstvergewisserung im Sinne von, hallo, ich mache Filme und das war mal wichtig. Ist es immer noch wichtig? Also das sind so Produkte nostalgischer Bewunderung, so würde ich es formulieren. Es sind aber auch Fragen an uns. Ja, ist das Kino für uns noch wichtig? Und ich denke aber nicht, dass diese Filme, auch Chazelles Film nicht, die Lösung für diese Probleme sind. Sie haben keine Antwort. Ich glaube eher, dass ein James Cameron die Antworten vielleicht hat. Und absurderweise gibt es einen Ausschnitt aus Avatar in Chazelles Film. Das ist der prophetischste Moment dieses Films, wie ich fand, der selbst neben Sex, Drogen und Gewalt wenig Gedanken hat zum Kino heute. Und das fand ich sehr schade. Die Filme an sich sind aber sicherlich Symptom dieser Zeit, dieser Krisenzeit des Kinos allgemein.
Patrick Wilinski über Filme, die das Kino und seine Geschichte reflektieren. Dazu gehört auch der neue Film von Damien Chazelle, Babylon im Rausch der Ekstase, ab Donnerstag im Kino. Rund 20% aller Morde in Frankreich werden nie aufgeklärt. Das sagt eine Texttafel noch bevor das erste Bild zu sehen ist, in dem französischen Krimi In der Nacht des 12. Es ist also schon von Anfang an klar, der Fall in diesem Film wird nicht gelöst. Und dabei ist er grausam. In der Nacht des 12. Oktober kommt die 21-jährige Clara von einer Party, steht auf der dunklen Straße, verschickt ein Grußvideo an ihre beste Freundin. Tja, und dann kommt ihr Mörder, übergießt sie mit Benzin und lässt sie bei lebendigem Leib verbrennen. Die beiden Ermittler Johann und Marceau beginnen mit ihrer Arbeit und unterhalten sich auch mit der Freundin.
Sie wurde umgebracht, weil sie ein Mädchen war. Ja, nur deswegen. Clara wollte gefallen, das stimmt, ja. Und außerdem verliebte sie sich immer in den Falschen.
Johann trifft die verschiedenen Männerbekanntschaften von Clara. Alle hätten es gewesen sein können. Johann lässt der Fall nicht mehr los, aber es gibt keine Verhaftungen. Der deutsch-französische Regisseur Dominique Moll erzählt einen Krimi, der in vielem die Konventionen bedient und gleichzeitig aber auch unterwandert. Er zeigt zum Beispiel die Büroarbeit, die aufwendigen Ermittlungen, die Gruppendynamik der Polizisten. Über all das spreche ich nun mit dem Regisseur selbst. Guten Tag, Dominique Moll.
Guten Tag, Susanne.
Ihr Film basiert auf einem Buch von Pauline Genner, in dem sie aus dem Alltag in verschiedenen Abteilungen der Kripo von Versailles berichtet. Sie haben sich jetzt einen der Fälle herausgesucht, den Pauline Genner beschreibt. Warum gerade den Fall?
Also was mich an diesem besonderen Fall interessiert hat, war zum einen, dass sie beschreibt, wie dieser Fall einem der Ermittler besonders nahe geht. Und sie sagt auch in dem Buch, also irgendwann trifft jeder Ermittler mal auf einen Fall, der ihm keine Ruhe mehr lässt. Und vor allem, weil es sich hier um einen Fall handelt, den die Kripo nicht gelöst hat. Und dann ist es natürlich noch schwieriger für die Ermittler, das zu verarbeiten, weil das natürlich heißt, sie haben irgendwo versagt oder ihre Arbeit nicht richtig gemacht. Und ich wollte halt auch erzählen, jetzt unabhängig von der Ermittlung, die natürlich auch stattfindet, ja, wie sie das verarbeiten, was das an Frust auslöst und so weiter.
Abgesehen davon, dass es natürlich ein drastischer Fall ist, aber was ist es, was sie ihn und seine Kollegen dann eigentlich nicht loslässt?
Also ich glaube, es handelt sich ja um den Mord an einer sehr jungen Frau. Und sie gehört zu dem, was jedenfalls die französischen Polizisten ein wirkliches Opfer nennen. Das heißt, es gibt natürlich auch viele Mordfälle in der Drogenszene zum Beispiel. Aber für die Polizisten ist es halt so, die sagen sich, okay, das sind Leute, die wissen, auf was sie sich einlassen und dass sie da auch getötet werden können. Das gehört irgendwie dazu. Und das berührt sie eigentlich weniger als so ein Mordfall, wo eine junge Frau, die eben nicht zum Verbrecher- oder Drogenmilieu gehört, umgebracht wird, weil sie halt eine Frau ist. Und man spürt halt, dass sie das Gefühl haben, dass sie dem Opfer das schuldig sind, den Fall aufzulösen. Und wenn sie es natürlich nicht schaffen, dann ist es noch schwieriger. Und bei so einem Fall ist es halt auch so, dass diese junge Frau, da können Sie sich vorstellen, das könnte ihre Tochter sein, ihre Schwester, ihre Frau. Und dann nimmt das die natürlich noch viel mehr mit.
Dazu kommt ja auch noch, dass sie dann ihre Recherche anfangen und Männer befragen, die sie aufsuchen, mit denen Clara auch Sex hatte. Und es sind viele, lernen die Ermittler und haben eigentlich auch das Gefühl, alle könnten es potenziell sein. Also inwieweit interessiert sie auch zum einen, also das Bild einer Frau, die wir ja als Zuschauende gar nicht kennenlernen, aber retrospektiv erfahren, dass sie offensichtlich sich mit vielen Männern eingelassen hat, aber vielleicht auch aufgrund eines Selbstwertgefühls, was nicht so ganz ausgeprägt war, aber dann auch Männern, die das ausnutzen. Also inwieweit haben sie auch diese Dynamiken und die Geschlechterverhältnisse interessiert?
Ja, das war, also da haben wir natürlich sehr früh gespürt, dass das ein wichtiges Thema war. Also dadurch, dass das ein Frauenmord ist, also ein Feminizid. Ja, und halt auch über Gewalt spricht, die Männer gegenüber Frauen ausüben. Und tatsächlich ist es auch so, weil also der Ermittler im Laufe der Ermittlung wird auch mit seinen eigenen Vorurteilen konfrontiert. Und es ist halt oft so, dass wenn eine junge Frau ermordet wird und man dann danach erfährt, dass sie ein reges Sexleben hatte, dass man dann leicht so abrutscht in den Gedanken, wenn sie nicht so viele Männer gekannt hätte oder mit denen geschlafen hätte, dann wäre das nicht passiert. Und dadurch kommt dann auch schnell der Gedanke, ja, vielleicht ist sie auch ein bisschen selber schuld oder ein bisschen selbstverantwortlich dafür. Und was eigentlich ein total verrückter Gedanke ist, und man merkt also schnell, dass da heutzutage, also selbst in einer offenen Gesellschaft wie unserer westlichen Gesellschaft, dass da immer noch was nicht akzeptiert wird, also dass Frauen eine freie Sexualität haben, dass das immer noch so etwas schief angesehen wird. Und darüber spricht der Film natürlich auch.
In Beziehung auch noch zu den Ermittelnden, die alle Männer sind, bis auf eine Frau, die dann auch im weiteren Verlaufe des Films noch mit dazukommt. Nadja, die Männer ja auch noch damit konfrontiert, dass sie eigentlich sie als Frau, als Ermittelnde sich in einer Männerwelt bewegt.
Ja, es stimmt. Es ist tatsächlich immer noch ausschließlich eine Männerwelt. Also im Fernsehen sieht man jetzt oft auch Ermittlerinnen, aber in der Wirklichkeit, also in Frankreich ist das eigentlich immer noch nicht der Fall. Und diese Nadja, sie stellt es halt in Frage. Die sagt, ist da nicht irgendwas Seltsames dran, dass die Verbrechen vor allem gegenüber Frauen von Männern begangen werden und das ist dann nur Männer sind, die versuchen, diese Verbrechen aufzuklären. Und wo sind dann da die Frauen? Haben die dann nur Anrecht auf die Opferrolle? Und das sind natürlich Fragen, die interessant sind.
Sie schildern ja auch im Film die Konflikte, die unter den Polizisten auftreten. Einer will heiraten, der andere begegnet ihm fast mit Zynismus nach dem Motto, überleg dir das gut, weißt du nicht, dass Berufsleben und Privatleben nicht zusammengehen. Dieses Thema, dass Polizisten Schwierigkeiten haben mit ihrem Privatleben und häufig ja auch viel daran zu knabbern haben, die Sachen, die sie erleben und dass sie manchmal so auch einsame Wölfe werden, das ist natürlich ein Thema, was auch in vielen Krimis immer wieder Thema ist. In ihrem Film hat es aber fast was Dokumentarisches. Gleichzeitig bewegen sie sich ja im Genre des Thrillers. Also was ist es, was sie an dem Genre lieben? Und wie wollten Sie aber auch bewusst damit so ein bisschen spielen?
Ja, also was ich an dem Genre gut, also interessant finde an dem Krimi, ist, dass man, na, die Leute, also Zuschauer wissen, was das ist, ein Krimi, und damit will man dann auch arbeiten als Regisseur, aber es ist auch ein Genre, der erlaubt, andere Themen mit reinzuschleusen, also die mit der heutigen Gesellschaft zu tun haben, ohne dass es jetzt von außen halt wie so ein großer Gesellschaftskritikfilm aussieht, und das dann so reinzubauen, das ist natürlich sehr, sehr aufregend und sehr interessant, und ich wollte aber gleichzeitig auch der wirklichen Arbeit der Polizei gerecht werden. Das heißt, nicht nur Momente zu zeigen, wo sie mit ihren Waffen herumfuchteln oder Ganoven hinterherrennen, also so die aufregenden Momente, weil es gibt halt auch sehr viel Büroarbeit und da ist auch ein Druck, weil da dürfen sie bei den Berichten keine Fehler begehen. Also wenn mal eine Uhrzeit falsch ist, dann kann das die ganze Akte also kaputt machen. Und das wollte ich auch erzählen. Also sowohl das Dokumentarische, aber trotzdem halt innerhalb eines Spielfilms.
Sie haben die Geschichte ja auch verlegt von dem Originalbuch von Pauline Genard in Versailles in eine kleine Stadt in der Nähe von Grenoble. Ein Tal, das ich irgendwie sehr spannend finde, weil es so ein Kessel ist und die Berge ja wirklich so hoch ragen. Welche Rolle hat das bei der Entscheidung gespielt, die Geschichte dort anzusiedeln?
Ja, ich hatte halt das Gefühl, also es war eigentlich instinktiv, dass diese Berglandschaft und dieser Kessel, wie Sie sagen, etwas mit dieser Geschichte und der Situation zu tun hat, in der sich die Ermittler befinden. Weil die Polizisten, ja, den ihr Horizont in diesem Fall ist ja auch verbaut, und Berge können natürlich sehr schön sein, aber verbauen auch den Horizont und haben auch, wenn man unten im Tal ist, etwas Bedrohendes und etwas Erdrückendes, und das hat natürlich dann auch viel mit dem Thema zu tun.
Wobei sie an sich ja mit sehr klaren Bildern arbeiten, ne? Man könnte ja auch denken, bedrohlich, dass es dann dreut, aber dem ist ja gar nicht so.
Ja, ich wollte ja jetzt das Düstere auch nicht überbetonen, und ich fand es auch sehr schön. Wir hatten Glück, also als wir da im Herbst gedreht haben, war also den ganzen Oktober lang sehr schönes Wetter und Sonne, und ich fand es jetzt auch gut, weil der Film für mich auch, selbst wenn der Mord natürlich schrecklich ist, am Schluss war es wichtig für mich, dass da doch etwas optimistische Perspektive ist, und die liegt eigentlich an dem Werdegang und der Entwicklung des Johann, des Hauptermittlers, als ob er gemerkt hätte, dass er das dem Opfer schuldig ist, die Ermittlungen weiterzuführen, selbst wenn es schwierig ist und selbst wenn es keine Garantie dafür gibt, dass er jetzt den Täter findet oder nicht.
In der Nacht des 12., das ist der neue Film von Dominique Moll, zu sehen jetzt im Kino. Herzlichen Dank für das Gespräch, Dominique Moll.
Ja, sehr gerne.
Die Schauspielerin Ida Lupino wurde in den 1940er Jahren zum Filmstar und wurde später eine der wenigen Regisseurinnen in Hollywood. Zurzeit kann man in der Mediathek von Arte 4 Filme dieser Pionierin des goldenen Zeitalters Hollywood sehen und auch eine Dokumentation über sie. Über Ida Lupinos Wirken und Schaffen möchte ich jetzt mit Anke Lewicke sprechen. Anke, Ida Lupino hat mit Leuten gedreht wie Raoul Walsh, mit King Vidor, Fritz Lang. Sie war als Schauspielerin sehr gefragt in Hollywood. Was für eine Art von Star war sie denn?
Naja, sie stand schon mit 13 vor der Kamera. Sie kommt aus einer Showbiz-Familie, wurde 1918 in London geboren und hat dann ziemlich schnell bei Paramount in Hollywood einen Vertrag bekommen, ist dann dahin, hat sich aber häufig gegen die Rollen gewehrt und die Rollen abgelehnt, was ja eigentlich ziemlich unüblich war, weil sie dann immer gesagt hat, ach, das ist mir zu stereotyp, diese Frauen haben überhaupt gar kein Eigenleben. Und mehr entfalten konnte sie sich dann im Film Noir. Und da hat sie zum Beispiel ja die Kälte der Femme Fatale hat sie immer unterwandert. Und normalerweise ist die Femme Fatale ja so verschlossen und ihre Figuren hatten dann immer was Durchlässiges. Also zum Beispiel Entscheidung in der Sierra, da spielt sie die Gangsterbraut von Humphrey Bogart. Und eigentlich will sie nur diesen Mann haben und diesen Mann lieben. Und sie hat gar nichts anderes im Sinn, kein Geld und so weiter. Und dann hat sie auch bei Fritz Lang mitgespielt, bei Verdammt. Und da, ja, sie kann auch mit dem Zeichen der Femme Fatale konnte sie spielen. Also sie hat so eine unbestimmte Erotik gehabt. Und wenn sie die Zigarette angezündet hat, dann glaubte man wirklich, die Leinwand explodiert. Aber sie hat sich einfach gelangweilt beim Drehen und hat dann einfach den großen Regisseuren, mit denen sie gearbeitet hat, über die Schultern geschaut.
Ah ja, also sie kannte das US-amerikanische Studiosystem schon als Schauspielerin, wie du sagtest. Sie hat dann den Regisseuren über die Schulter geschaut. Inwiefern hat ihr das denn geholfen, dann selber auch als Regisseurin zu arbeiten? Ihr erster Film stammt aus dem Jahr 1949, Not Wanted, Verführt.
Ja, also gut, das war klar, Learning by Seeing, natürlich auch, wie man Licht setzt und so weiter. Und natürlich hat sie auch dann das Vertriebssystem gekannt und so weiter. Und es ist eben ganz interessant gewesen. Und zwar ist es ja damals so üblich gewesen, dass die großen Studios eben auch einen eigenen Verleih hatten und dann auch ihre eigenen Kinos. Und dann gab es das Antitrust-Gesetz und die haben gesagt, das verstößt. Das ist eine vertikale Tradition. Deshalb mussten einfach die großen Studios ihre Kinos abtreten und dadurch wurden viele Leinwände frei und ganz viele unabhängige Firmen wurden gegründet und Ida Lupino hat dann eben auch eine gegründet, auch mit anderen Leuten, die schon bei großen Studios gearbeitet haben und sie hat dann so Low-Budget-Filme gemacht in zwei Wochen gedreht mit unbekannten Gesichtern, aber immer aktuelle und kontroverse Themen. Ja, und eigentlich war es dann auch der Zufall. Der erste Film der Produktionsfirma Not Wanted, der Regisseur hatte nach 3 Tagen Herzinfarkt und da ist sie eingesprungen.
Hat sie denn als Regisseurin auch sowas wie einen eigenen visuellen Stil entwickelt?
Ja, das kann man auf alle Fälle sagen. Das kann man auch schon ganz schön bei Not Wanted sehen. Da geht es eben um eine junge Frau, die sich von einem Pianisten schwängern lässt. Der verlässt sie dann. Und dann geht es eben, das ist ein Tabuthema gegeben und Ida Lupino hatte immer so einen neorealistischen Ansatz auch. Also sie hat eben an Originalschauplätzen viel auf der Straße gedreht und wir lernen da eben so ein Amerika der kleinen Jobs kennen, Kellnern, Putzen, Tippen und so weiter. Und schon die erste Szene, wenn eben die junge Frau so die Straße hochgeht, das ist so lange gefilmt, da spürt man einfach, boah, die hat einen langen Weg vor sich, das ist so alles drin. Und auch wenn sie eben immer so harte Themen hatte, auch was es heißt, als Frau vergewaltigt zu werden und der Umgang dann in den Staaten damit. Sie wollte eigentlich nie preachy sein, sie wollte auch immer Kino machen. Und sie hat dann ihre Filme auch gleichzeitig so dramatisiert, weil sie einfach wusste, wie man mit Licht und Schatten arbeitet. Das hat sie sich unter anderem dann sicher auch von Fritz Lang abgeschaut, aber erweitert, nochmal eine ganz eigene Lichtsetzung gemacht.
Kann man denn auch sagen, dass Ida Lupino, nach dem, was du gesagt hast, durchaus feministische Filmgeschichte geschrieben hat?
Ja, das kann man sagen. Es wird immer wieder kontrovers diskutiert, aber wenn man so ihre Filme nimmt, sind es häufig junge Frauen, die gegen äußere und innere Widerstände kämpfen müssen, die dann aber erst zur Passivität gezwungen werden, dann aber aktiv werden. Also es ist eigentlich so eine ähnliche Geschichte, wie sie selbst als Schauspielerin immer warten. Also das hat sie dann auf andere Geschichten übertragen. Und sie hat aber auch viel Filme einfach um Männerfiguren gedreht. Aber da finde ich, ist eben auch ein besonderer Blick dabei. Also Hitchhiker, das basierte auf einem realen Fall. Ein brutaler Killer nimmt zwei Männer, also entführt sie. Es ist eine Autojagd quasi. Und das Ganze spielt in so einer Westernlandschaft. Die verwandelt sich aber dann durch Licht und Schatten in eine Film-Noir-Landschaft. Und was sie macht, ist eben diesen Killer immer so in so langen Einstellungen ins Gesicht schauen, als würde sie einfach gucken wollen, wo sind die Abgründe, was hat er eigentlich so erlebt, was hat ihn zu diesem Killer gemacht. Und ich finde, da ist schon auch der Blick einer Frau dabei, die einfach sich so eine Männerwelt anschaut und was Männer sich untereinander antun. Also ich würde auf alle Fälle sagen, dass sie eine feministische Filmregisseurin war.
Eine deutliche Empfehlung von Anke Lewicke, die Schauspielerin und Regisseurin Aida Lupino, die kann man entdecken in der Arte Mediathek, denn dort gibt es jetzt eine kleine Reihe mit ihren Werken. Das neue Kinojahr hat begonnen und damit auch eine neue Festivalsaison. Allein in Deutschland gibt es inzwischen über 400 Filmfestivals. Die Tendenz ist sogar steigend. Allerdings täuscht die Zahl allein, denn vielen Festivals geht es gar nicht so gut. Zum Beispiel, weil das Geld knapp ist oder die Konkurrenz um die besten Filme wächst, je mehr Festivals es gibt. Auch die Corona-Pandemie ist natürlich an vielen Festivals nicht spurlos vorübergegangen. Vor welchen Herausforderungen die deutschen und die internationalen Festivals stehen, das beleuchten gerade zwei neue Bücher. Der Historiker und Filmjournalist Andreas Kötzing hat die Bücher für uns gelesen. Herr Kötzing, das erste Buch, über das wir sprechen wollen, ist ein Sammelband mit dem Titel Filmfestivals, Krisen, Chancen, Perspektiven. Wie blickt denn das Buch auf die Festivallandschaft?
Sehr detailliert und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Das macht das Buch auch zu einer Art Bestandsaufnahme für die aktuelle Situation der Filmfestivals in Deutschland. Es gibt da drin Überblicksartikel, die ökonomische oder auch kulturpolitische Aspekte beleuchten und unter anderem auch einen sehr, sehr lesenswerten Text von Georg Seeslin, der so eine Art kleine Theorie des Filmfestivals beigesteuert hat. Aber den Kern macht tatsächlich eine ziemlich praxisnahe Perspektive aus, denn es gibt da drin viele Texte von Festivalmachern selbst, aber auch zahlreiche Interviews mit Programmmacherinnen von Festivals, in denen sich die Probleme, aber auch die Chancen der Filmfestivals spiegeln. Denn es ist wirklich in der Tat ein interessantes Phänomen, dass ganz im Gegensatz zur generellen Krise des aktuellen Kinos zuletzt viele Festivals wieder erstaunlich positive Zuschauerzahlen vermelden konnten. Und es gibt im Buch auch tatsächlich nicht wenige Stimmen, die darauf verweisen, dass die Festivals inzwischen ja tatsächlich häufig der einzige Ort sind, wo bestimmte Filme überhaupt noch eine Öffentlichkeit erreichen können.
Sie sagten es eben schon, es kommen DirektorInnen, ProgrammleiterInnen von Festivals zu Wort, 17 deutsche Festivals insgesamt. Überwiegt denn dabei der hoffnungsvolle Blick auf die eigene Branche oder ist dann doch eher so eine pessimistische Sicht auf die Zukunft der Festivals zu hören?
Na, es ist schon eher ein optimistischer Blick, würde ich sagen. Vielleicht auch, weil gerade natürlich viele Festivals in der Corona-Zeit sehr spontan reagieren mussten und zum Beispiel dann mit hybriden Angeboten es geschafft haben, ihr Programm wesentlich breiter zu streuen, wesentlich bekannter zu werden. Spannend finde ich aber, dass in dem Band auch kleinere Festivals vorkommen und da bin ich dann doch ein bisschen skeptischer, denn da ist natürlich insbesondere die ökonomische Unsicherheit jetzt nach der Corona-Pandemie schon sehr groß. Die Probleme, die werden im Buch auch nicht kleingeschwiegen, im Gegenteil. Also das Buch endet mit einem sehr starken Appell der beiden Herausgeber, Tanja Kreinhöfer und Joachim Kurz. Sie haben so eine Art kleines Manifest mit Forderungen an die Politik verfasst und die zielen nicht zuletzt darauf ab, auch die Situation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Festivals zu verbessern, denn es gibt wohl kaum eine Branche in der Filmlandschaft, wo noch eine größere Selbstausbeutung stattfindet als bei den hiesigen Filmfestivals.
Die Herausforderungen, die Sie gerade zusammengefasst haben, die betreffen ja nicht nur die Festivals in Deutschland, sondern auch Festivals weltweit. Das bringt uns dann zum zweiten Buch, einem englischsprachigen Sammelband mit dem Titel Rethinking Film Festivals in the Pandemic Era and After. Das Buch ist erst vor wenigen Tagen erschienen. Inwiefern unterscheidet sich denn der internationale Blick von der deutschen Perspektive auf Festivals?
Ich glaube, die Herausforderungen der Festivals sind in der Tat weltweit ähnlich, wobei die deutsche Situation schon nochmal speziell ist durch das hiesige Fördersystem. Aber dieses englische Buch eröffnet auch eher eine analytische Perspektive auf die Festivals. Also hier stehen nicht primär die Festivalmacher mit ihrer eigenen Sicht im Mittelpunkt, sondern es sind eher Studien von Film- und Medienwissenschaftlern, die die Entwicklung der Filmfestivals beleuchten, und zwar speziell während und nach der Corona-Pandemie. Ich finde auch diesen Blick sehr spannend, nicht zuletzt, weil man hier auch tatsächlich sehr viel über internationale alle Festivals lernen kann, die man hierzulande kaum kennt. Denn der Blick des Buches geht weit über den Tellerrand jetzt von Cannes, Venedig oder Toronto hinaus. Und indirekt ist das Buch natürlich auch ein Ausdruck einer sehr, sehr stark boomenden internationalen Festivalforschung, die sich gerade durch die Erfahrungen jetzt während der Pandemie doch noch mal ein Stückchen weiter intensiviert hat. Gerade weil sich eben so viele Festivals neu erfinden mussten und sich da so viele neue Perspektiven für die Festivals auftun.
Sie sagten schon, die Herausforderungen sind irgendwie ähnlich. Gibt es denn dann auch in den Büchern sowas wie eine generelle These zur Lage der Filmfestivals, die beide Bücher quasi miteinander verbindet?
Ja, ich denke schon. Und das ist gerade diese zunehmende Bedeutung der Festivals für die Filmauswertung an sich und auch die Fähigkeit der Festivals aus der Krise der Pandemie etwas Positives für sich selber abzuleiten. Das unterstreichen beide Bücher, indem sie zeigen, dass die Festivals inzwischen eigentlich schon fast mehr als die traditionellen Kinos an der Verbreitung von Filmen beteiligt sind. Das ist ja auch eine Entwicklung, die, wie ich finde, ziemlich unumkehrbar scheint, weil das Überangebot an Filmen, das wir international haben, von den Kinos gar nicht mehr gezeigt werden kann und das Publikum im Kino auch immer kleiner wird. Und davon profitieren aber umgekehrt eben viele Festivals, weil sie zu einem sehr, sehr starken Faktor werden, wenn es darum geht, bestimmte Filme in die Öffentlichkeit zu bringen und dann vor allem eben durch gut und klug kuratierte Programme auch ein viel größeres Publikum gezielt ansprechen können. Wir sind da inzwischen längst an einer Schwelle, in der sich die Festivals eigentlich so zum primären Träger der Filmkultur jenseits des traditionellen Kinos entwickeln. Und das zeigen diese beiden Bücher unterm Strich nochmal sehr deutlich.
Andreas Kötzing über die Situation von Filmfestivals anlässlich zweier Buchneuerscheinungen. Das Buch Filmfestivals Krisen, Chancen und Perspektiven ist das eine Buch, herausgegeben von Tanja Kreinhöfer und Joachim Kurz. Es ist im Verlag Edition Textkritik erschienen. 390 Seiten kosten 34,90 €. Und dann gibt es noch den englischen Band Rethinking Film Festivals in the Pandemic Era and After, herausgegeben von Mareike de Falk und Antoine Demiens, ist als Open Access Publikation im Verlag Palgrave erschienen und kann kostenlos im Internet heruntergeladen werden. Das war Vollbild mit Susanne Burg. Sie finden uns überall, wo es Podcasts gibt, sowie samstags von 14:30 Uhr bis 16 Uhr im Programm vom Deutschlandfunk Kultur.